freue mich sehr, dass über die Risikostratifizierung und die Lipidziele Alfred Popp uns mehr erzählen wird. Er ist Oberarzt im Landesklinikum Stockerau. Und ich darf dich dann auch gleich bitten, dass du sie herzeigst, das Mastermind der Pocket Card, die sozusagen eine der Drucksorten ist, die wir in der Cholesterinallianz tatsächlich geschafft haben.
Ja, danke schön. Danke auf den Verweis auf die Pocket Cards. Wir haben ein paar hier aufgelegt, also es kann sich dann jeder nehmen, wer will, solange der Vorrat reicht. Mein Name ist Alfred Popp, ich bin vom Landesklinikum Stockerau. Ich darf in den nächsten 10 bis 15 Minuten eine praxisbezogene Zusammenfassung machen über die Lipidziele, über die Risikostratifizierung und vor allem, warum wir das auch machen. Meine Disclosures, ich habe keinen Interessenskonflikt. Wir wissen, dass die kardiovaskulären Erkrankungen die häufigste Todesursache überhaupt sind, weltweit. Und kardiovaskuläre Erkrankungen gibt es ja vielerlei. Es wird auch unterteilt in nicht atherosklerotisch und atherosklerotisch, aber am häufigsten sind bei den Todesursachen die atherosklerotisch bedingten und allen voran hier der Myokardinfarkt und der ischämische Insult. Und wir wissen, dass es Risikofaktoren gibt, das kennen wir alle. Einige wenige, die nicht beeinflussbar sind, das ist eben das Alter und das Geschlecht. Das Lipoprotein A, das hoffentlich in ein paar Jahren dann in Klammer steht, ja, weil ja Medikamente in Entwicklung sind, da werden wir heute auch noch einiges hören darüber. Es gibt momentan schon eine einzige Möglichkeit, das Lipoprotein A zu beeinflussen bei den Schwerstkranken, nämlich die Lipidapherese, die einmal wöchentliche. Und die meisten Risikofaktoren sind ja beeinflussbar, ja, durch Lifestyle-Management und oder medikamentös. Die kennen wir ja alle, Diabetes mellitus, die arterielle Hypertension, das Zigarettenrauchen, die Dyslipidämien. Und wir wissen, dass von allen Risikofaktoren die ApoB-tragenden Lipoproteine und da allen voran das LDL-Cholesterin einer der wesentlichsten Risikofaktoren ist, der beeinflussbar ist, die Lipide. Es gibt das Konzept der kumulativen LDL-Lebenszeitbelastung, wo man ausgeht davon, dass das ist also ähnlich, das wäre vergleichbar zu den Pack-Years beim Zigarettenrauchen, dass man sagt, also eine hohe Exposition ist das gleiche über einen kurzen Zeitraum wie die halbe Exposition über den doppelten Zeitraum. Und dass es sozusagen eine Schwelle gibt an kumulativer Lebenszeitbelastung, ab der dann die Plaque Burden signifikant wird, die bei etwa 5000 Milligramm liegt. Und wenn Sie hier schauen, jemand, der zum Beispiel von Kind auf schon 200 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin hat, würde diese Schwelle dann schon mit Anfang der 20er Jahre, also mit 25 Jahren eigentlich dann erreichen, während jemand, der ein LDL-Cholesterin von 80 hat, diese Schwelle erst mit Mitte 60 erreicht. Ja, das bedeutet, wenn wir das LDL-Cholesterin frühzeitig bereits senken, und da sind wir eigentlich auch, da geht es dann um die Primärprävention auch, dann verschieben wir diese Kurve. Und die Frage ist ja sozusagen, wir haben ja viele Medikamente jetzt zur Verfügung, eigentlich einen ganzen Bauchladen an Medikamenten, und wir können das LDL-Cholesterin senken unter der Voraussetzung, dass alle Medikamente vertragen werden. Die Frage ist, bringt denn das auch etwas? Und die Antwort ist ja, darüber muss man hoffentlich nicht mehr diskutieren. Ja, es bringt was. Wir wissen, also wenn wir um 1 Millimol pro Liter senken, das entspricht in etwa 40 Milligramm pro Deziliter, dass wir dann eine Senkung des kardiovaskulären Risikos um 22% erreichen können. Das sind die Guidelines, die ESC und EAS Guidelines von 2019, also die Europäische Kardiologische Gesellschaft mit der Atherosklerose Gesellschaft, die dann auch ergänzt wurden um weitere Guidelines 2021 Cardiovascular Disease Prevention und 2023 Cardiovascular Disease bei Menschen mit Diabetes. Und das sind eigentlich die Guidelines, die sind auch runterladbar und auf der Homepage der ISC, an denen sich eigentlich alle Gesellschaften orientieren. Zugrunde liegt die Überlegung, dass wir wollen, dass bei jedem Patienten, bei jeder Patientin wir eine kardiovaskuläre Risikoeinschätzung machen. Was ist damit gemeint? Wir wollen also die Wahrscheinlichkeit einschätzen, wie die Wahrscheinlichkeit, ein atherosklerotisch bedingtes Ereignis zu bekommen, und zwar über einen bestimmten definierten Zeitraum. In den meisten Scores ist es so die 10-Jahres-Zeitraum. In den ESC Guidelines 2019 wurden diese Risikokategorien erstmals dargestellt. Das heißt, man teilt die Menschen ein aufgrund ihres kardiovaskulären Risikos in niedriges Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko und sehr hohes Risiko. Und je nachdem, wie hoch das kardiovaskuläre Risiko dann ist, umso niedriger sollte das LDL-Cholesterin dann sein. Sprich, wenn jemand ein gesundes an sich und ein niedriges Risiko hat, sollte jeder Mensch auf der Welt eigentlich unter 116 Milligramm pro Deziliter haben, bei mittlerem Risiko unter 100, hohes Risiko unter 70 und bei sehr hohem Risiko unter 55 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, zumindest Ziel, wir verwenden ja den Begriff Zielwert, ja, und eigentlich sollten wir es nennen, finde ich, maximal zugelassener Höchstwert, ja, also eigentlich wie bei den Verkehrstafeln, ja, damit sich die Leute nicht fixieren auf 55 und dann Angst haben, weil sie 30 Milligramm pro Deziliter haben. Es gilt nämlich generell, the lower, the better, je niedriger, umso besser. Das wissen wir, und nach einem Ereignis auch so rasch wie möglich, weil es geht jetzt darum, wir wissen ja, dass die Reereignisrate nach einem Ereignis im ersten Jahr am häufigsten ist. Das heißt, unmittelbar nach dem Ereignis wollen wir eine Plaque-Stabilisierung, so rasch wie möglich, und deswegen so rasch wie möglich runter mit dem LDL-Cholesterin. Wenn wir uns jetzt ansehen, in die Kategorie sehr hohes Risiko, das hängt jetzt natürlich davon ab, wo man arbeitet, aber im Prinzip, wenn man im Krankenhaus arbeitet, auf eine interne oder in einer Stoffwechselambulanz, Lipidambulanz, dann hat man eigentlich fast nur solche Patientinnen und Patienten. Ja. Sehr hohes Risiko, also alle Menschen, die bereits eine nachgewiesene Atherosklerose haben, fallen darin, es fallen alle Patienten da rein, die eine schwere Niereninsuffizienz haben, und Menschen mit Diabetes und Endorganschäden bzw. mehreren Risikofaktoren. Das sind eigentlich schon fast alle Patientinnen und Patienten, die wir so im Alltag sehen. Das heißt, für diese Menschen brauche ich keinen zusätzlichen Score, jetzt um irgendwas zu berechnen, weil da ist ohnehin klar, so niedrig wie möglich, zumindest jedoch unter 55 Milligramm pro Deziliter. Tricky wird es dann in dem höheren Bereich, wenn wir sozusagen scheinbar gesunde Menschen vor uns haben, ohne kardiovaskulär nachgewiesener Erkrankung. Um das Risiko einzuschätzen, gibt es dann die Möglichkeit diverser Scores. Und die ESC empfiehlt eben dieses Score 2. 2019 in den Guidelines ist noch der Score drinnen, ja, der wurde jetzt angepasst und adaptiert, und man verwendet jetzt das Score 2 System, das steht für Systemic Coronary Risk Evaluation, und hier gibt es eben auch dann Unterteilungen. Es gibt einen Score 2, einen Score 2 OP für Older People und einen Score 2 Diabetes. Der Score von 2019, der eben jetzt nicht mehr Verwendung findet, der hatte eben hier noch das Gesamtcholesterin, und wurde auch gespeist aus älteren Daten, die bis 1991 aus den 60er, 70er und 80er Jahren kamen. Die neuen Score-Tabellen schauen jetzt so aus. Ja, das schaut jetzt etwas komplizierter aus. Der obere Teil wäre sozusagen dieser Score OP, das heißt auch für Menschen, die älter sind als 70. Die waren vorher im normalen Score auch nicht abgebildet. Und es gibt eine Einteilung in der Landkarte nach Risiko, je nach Inzidenz der kardiovaskulären Erkrankungen in den Ländern, wird die Karte eingeteilt in niedriges, moderates, hohes und auch sehr hohes Risiko. Das heißt, Sie sehen hier ein eindeutiges West-Ost-Gefälle. Wenn wir also Spanien, Frankreich, Großbritannien mit einem niedrigen Risiko, Österreich ist gelb, das heißt, hier haben wir ein moderates Risiko. Und dementsprechend gibt es dann vier verschiedene von diesen Karten. Ja, je nachdem, aus welchem Land der Patient jetzt ist, würden wir für Österreich jetzt die Karte mit moderatem Risiko nehmen. Wenn man diesen Papierkram nicht möchte und es zu kompliziert findet, ist in der modernen Zeit natürlich hier alles viel einfacher. Ich würde empfehlen, dass man sich einfach diese ESC-CVD-Risk-App herunterlädt. Die ist wirklich toll, wenn Sie hier schauen. Sie öffnen die, haben dann die verschiedenen Score-Systeme zur Verfügung. Score 2, Score 2 OP und Score 2 Diabetes. Brauchen dann nicht auf irgendeiner Karte schauen, sondern geben einfach das Land ein und das Alter, Raucherstatus, Geschlecht, der Blutdruck, das Gesamtcholesterin und HDL. Und es ist dann so eine Art Tachometer dann mit Farben, wo eben dann das Risiko, das kardiovaskuläre Risiko angezeigt wird. Das heißt, wir haben hier ein moderates kardiovaskuläres Risiko bei dieser Person. Wenn man Apps nicht mag, dann gibt es auch tolle Internetseiten. Also wir haben auf unsere Pocketcard empfohlen www.agler.ch. Hier gibt es alle Risikorechner unter dem Punkt Rechner und Tools, wenn Sie da draufklicken. Und was auch eine ganz tolle Homepage ist, ist youprevent.com, kann man sehr empfehlen. Und da finden Sie auch mehrere Scores, unter anderem auch Score 2, Score 2 OP und Score Diabetes. Prinzipiell muss man sagen, die Risikoklassifikation ist immer gut in der Kommunikation mit dem Patienten. Die Entscheidung muss letztlich immer individualisiert getroffen werden und es sind sicher auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, die man dann einfließen lassen muss. Ja, zum Beispiel das Lipoprotein klein a, das ja noch kein Thema eigentlich ist, aber die Guidelines der ESC für Dyslipidemien werden ja abgedatet und sollen heuer in neuer Fassung herauskommen. Oder zum Beispiel chronisch-inflammatorische Erkrankungen. Wenn jemand eine rheumatoide Arthritis hat, dann ist das natürlich ein zusätzlicher kardiovaskulärer Risikofaktor. Und diese Tools, die eignen sich dann sehr gut, dass man also mit den Patientinnen und Patienten das bespricht. Das Lipoprotein A, hier gibt es dann noch einen eigenen Risikorechner, das LPA Clinical Guidance, aber da werden Sie sicher heute noch davon hören. Damit bin ich am Ende. Diskussion eröffnet.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einordnung sozusagen der Lipidwerte. Ich bin mir sicher, es gibt Fragen.
Welche Rolle spielen für dich die Primärprävention und ab welchen Werten oder bei welcher familiären Belastung beginnt man mit einer Statintherapie?
Also die Frage war, wie gehen wir in der Primärprävention vor? Wir haben jetzt auch die Situation in der Praxis, dass zunehmend Leute auftauchen, die einfach ein erhöhtes Lipoprotein klein a haben, die vielleicht 20 Jahre alt sind und dann stellt man sich die Frage, ja, was machen wir jetzt mit denen? Sind schlank, sind gesund? und was machen wir wirklich mit denen. Ja? Also, und da komme ich eben wieder darauf zurück, ich glaube, man muss das wirklich im Kontext sehen. Ja? Also wenn keine zusätzlichen Risikofaktoren bestehen, ist die Familienanamnese definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Hat denn wer in der Familie etwas gehabt? Also wenn jetzt ein 20-jähriger Bursch da sitzt, der erzählt, dass sein Vater mit 45 Jahren Bypass operiert wurde, dann habe ich definitiv kein Problem, hier eine Statintherapie zu beginnen. Bei jungen Frauen ist natürlich das Thema mit dem Schwangerschaftswunsch ein Thema, weil ja lipidsenkende Therapie nicht zugelassen ist in der Schwangerschaft, aber ich glaube, es geht vor allem um die Awareness, ja, dass die jungen Frauen dann eben einfach wissen, dass sie dieses Risiko haben, und das wird sie dazu führen, dass sie das dann regelmäßig kontrollieren lassen und auch nach einer, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, zumindest dann eine Therapie einleiten lassen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unter Statinen das Lipoprotein A ansteigt. Ist das egal und zu ignorieren? Geht es darum, primär das LDL dann in den Zielbereich zu bekommen, oder hat das eine Bedeutung, wenn dann das Lipoprotein A ansteigt?
Das ist sicher eine gute Frage für einen Professor Speidel später oder für einen Professor Kronenberg, die ja das LPA dann thematisieren. Ja. Aber prinzipiell ist es ja so, dass wir das LPA nicht signifikant beeinflussen können. Die PCSK9-Hämmer senken ja das LPA auch ein bisschen, aber das ist ja, hat ja wahrscheinlich vom kardiovaskulären Benefit überhaupt keine Signifikanz. Das derzeitige Wissen, das uns zur Verfügung steht, zeigt, dass es kein zu niedriges LDL-Cholesterin gibt, ja? Also dass kein Schaden zu erwarten ist, auch wenn jemand nur ein LDL-Cholesterin von im nicht nachweisbaren Bereich hat.
Ich darf noch sozusagen eine Frage aus dem Chat vorlesen. Darf der SCOR2-Wert mit Cholesterinwerten, die unter Statintherapie gemessen wurden, berechnet werden? Oder würden Sie nur therapienaive Werte aus den Vorbefunden eingeben?
Das wäre natürlich die Idealvariante, wenn man natürlich diese Werte hat. Ja. Weil auch beim Myokardinfarkt ist es ja zum Beispiel auch so, dass gefordert wird, unter 55 und um 50% Senkung oft stehen einem die LDL-Cholesterinwerte von davor ja gar nicht zur Verfügung.
Und eine Bemerkung habe ich noch, die gezeigte Risikolandkarte steht in Widerspruch zu der allgemeinen Risikoeinteilung kardiovaskulärer Erkrankungen bei mediterraner Diät, Italien, Griechenland, höheres Risiko als Westeuropa. Können Sie dazu etwas sagen, ist die Bitte?
Das ist sicher was für einen Helmut Bratt, der weiß das. Ja.
Also ich würde vorschlagen, nachdem die Zeit wirklich fortgeschritten ist, wir machen das in der Pause, da haben wir Zeit dazu. Und wir bedanken uns nochmal bei dir ganz herzlich.